Ja, wenn ihr wollt, kann ich diese Predigt heute auch auf Englisch halten. Aber das wollt ihr nicht. Aufgrund deiner Bitte habe ich sie tatsächlich auf zweisprachig geschrieben. Wollte mich dann selbst übersetzen. Dann habe ich überlegt, mein Englisch ist eigentlich so schlecht, das mache ich nicht. Mitlesen, wäre vielleicht auch eine Alternative gewesen, aber nun werde ich auf Deutsch predigen. Ist euch das lieb? Wir haben ja das letzte Mal Epheser 1 angefangen und ich habe euch gesagt, ich würde im Epheser gerne ein bisschen weitergehen. Mache ich auch heute. Auch mit einem kleinen Rückblick von dem, was wir gemacht haben. Aber ich möchte mit drei kleinen Geschichten beginnen. Das ist nicht mein Konzept, hat mir Gott gerade gesagt, dass ich damit doch so beginnen soll. Die zeigen uns eigentlich auf, wie es uns geht, wenn wir im Licht leben oder wenn wir nicht im Licht leben. Wir sollen ja im Licht leben. Aber guck mich nicht so an, ich lebe es nicht immer. Unser Pastor, unser alter Pastor, hat zwei davon erzählt. Die erste ist, es ist ein kleines Dorf, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sogar das Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Vielleicht weißt das du noch, Conny. Hast die Geschichten bestimmt auch von ihm gehört, von Ingolf. Da gab's einen Rechtsanwalt, einen Lehrer und den Bürgermeister. Und die Jungs in diesem Dorf wollten sich ein Schabernack machen und haben auf einem Zettel mit Papas alter Schreibmaschine geschrieben, es ist alles herausgekommen. Und dann haben sie diese Post in einem Briefumschlag und beim Bürgermeister, beim Lehrer und beim Rechtsanwalt reingeschmissen. Nun, ich weiß nicht, wenn du morgens den Briefkasten aufmachst und einen Brief öffnest, ohne Absender, machst auf und ist ein Zettel drin, da steht drauf, es ist alles herausgekommen, wie wird's dir gehen? Viele von uns haben ja, und was soll's? Was dort aber passiert ist, am selben Tag hat der eine sein Amt hingelegt, der andere seine Koffer gepackt und ist ins Ausland verreist und abgehauen und der dritte hat sich das Leben genommen. Da war wohl doch einiges, was besser nicht rausgekommen wäre. Die zweite Geschichte auch von meinem Pastor. Er erzählt, wie er mit seinem älteren Bruder und mit einigen anderen Fußball gespielt hat. Ging auch gut heftig zu, wie halt Jungs so bolzen, ne? Und plötzlich machte es klirr. Oh, eine Scheibe kaputt. Und er wusste eigentlich ziemlich genau, das gibt mindestens einen versohlten Hosenboden, wenn nicht mehr. Und dann war es auch so, der Nachbar hat das gemeldet, hier, eure Jungs haben hier mir eine Scheibe kaputt gemacht. Und dann hieß es, alle antreten vor Papa. Und das Herz klopfte. Und während sie vor Papa standen, trat sein Bruder vor und hat gesagt, ich war's. Und hat die Schuld einfach auf sich genommen. Auch das gibt's. Und das Dritte, was ich euch erzählen will, ist eine fiktive Geschichte. Aber versucht euch mal da reinzudenken. Wenn du Geschäftsmann bist und Schulden hast und irgendwann werden die so groß, dass du sie nicht mehr bewältigen kannst, dann bist du verpflichtet, Insolvenz anzumelden. Wenn du das nicht machst, bist du der Insolvenzverschuldung angeklagt und kannst sogar für lange Jahre ins Gefängnis kommen. Nun stellt euch mal vor, ihr seid so ein Geschäftsmann oder so eine Geschäftsfrau und genau die Situation ist gekommen, mehrere Millionen Schulden haben sich aufgehäuft. Und ein Gläubiger hat dich verklagt wegen Insolvenzverschleppung und nun weißt du, morgen ist dieser Gerichtstermin. Es geht dir nicht gut. Am Abend davor lernst du noch jemand kennen, einen Mann, den eigentlich die ganze Nation kennt, weil er sehr großzügig ist, sehr reich ist. Und ihr kommt miteinander ins Gespräch und er sagt zu dir, mach dir keine Sorgen, ich bin morgen in diesem Gerichtssaal, werde für dich sprechen und ich werde dort deine Schulden übernehmen. Jetzt ist der Gerichtstermin, du sitzt da und irgendwann fragt der Richter, wo ist denn nun Ihr Zeuge? In dem Moment geht die Tür auf und jemand sagt, Herr Sowieso hatte gerade einen Autounfall und ist auf dem Weg hierher gestorben. Plötzlich alles zu Ende. Wisst ihr, im Reich Gottes steht so viel auf dem Kopf im Gegensatz zum Reich dieser Welt. Da ist einer gestorben und weil er gestorben ist, ist meine komplette Schuld bezahlt. Und egal, was ich verbrochen habe und egal, was alles rausgekommen ist, es ist Vergangenheit. Es ist vorbei. Es ist nicht mehr anklagend. Und deswegen lesen wir jetzt den Epheser weiter. Ab Vers 4. Schon vor Beginn der Welt, von allen Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die durch seinen geliebten Sohn uns erfahrbar gemacht wurde. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher, großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er ihn sich vorgenommen hatte. Amen sagen, nach Hause gehen, freuen. Mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist so ein Hammertext. Wir haben das letzte Mal bis Vers 3 ausgelegt und ich möchte da nochmal reingehen. Ich hatte euch ja eigentlich eine Hausaufgabe gegeben, nämlich die Verse 4 bis 14, ich habe jetzt nur bis 9 gelesen, zu Hause zu lesen und zu kauen. Ich frage jetzt nicht, wer die Hausaufgabe gemacht hat, nein. Aber ich möchte euch nochmal hineinführen in die Auslegung von vor 5 Wochen, damit wir noch ein bisschen besser wieder reinkommen. Vor allem der Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns mal alle sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben gesehen, Paulus beginnt hier etwas total anders, statt mit Danksagung und sonst wie er diese anderen seine Briefe beginnt, beginnt er hier einfach mit Lobpreis. Und das Lobpreis schon früh am Morgen, der Auftakt für jeden unserer Tage sein darf. Und bevor wir eine Bitte zu Gott bringen, beten wir ihn an, wenn wir merken, dass die Sorgen des Lebens uns erdrücken wollen. Was kommt als erstes? Lobpreis. Dann haben wir uns eins betrachtet, was dieser Vers 3 so wirklich aussagt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen in Christus. Nicht irgendwen, nicht irgendwann, nicht vielleicht, sondern jetzt und zwar mich. Dich auch. Wunderbar. Amen dazu. Und zwar in Christus Jesus in den himmlischen Regionen. Der hat mich mit jeglicher geistlicher Segnung gesegnet. Und Leute, das ist keine Theorie. Das ist Wirklichkeit, denn da stand nicht, der wird uns segnen, sondern da steht, der hat uns gesegnet. Das ist etwas, das irgendwie unser Denken übersteigt. Absolut. Dieser überreiche geistliche Segen ist an keine Bedingung geknüpft. Nicht, wenn du 3 Jahre brav bist und die alte Oma immer über die Straße gebracht hast. Dann, ja, oder. Das ist, was ich euch nochmal so in Erinnerung rufen möchte von der Predigt vor 5 Wochen. Wisst ihr, wenn Jesus uns gesegnet hat, dann ist das Vergangenheit, oder? Oder täusche ich mich? Ist mein Deutschunterricht so lange her? Ist Vergangenheit. Aber er hat's doch getan. Genau, es ist zweierlei. Er hat mich gesegnet, Vergangenheit. Und er hat mich gesegnet, ist genauso die Gegenwart. Beides. So, das heißt, da drinnen steckt etwas. Schauen wir uns einmal an, es wäre die Vergangenheit. Kannst du oder ich die Vergangenheit ungeschehen machen? Nee. Was passiert ist, ist passiert. Ja, wir können ein bisschen rumdoktern und nochmal um Verzeihung bitten oder irgendwas gut machen oder, aber wir können die Vergangenheit nicht auslöschen. Das geht nicht. Jetzt hat er uns in der Vergangenheit schon gesegnet. Können wir das auslöschen? Nee, können wir nicht. Aber es ist eine Tatsache. Das Einzige, was wir merken, ist, wir haben das nicht angenommen. Es lebt nicht in uns. Da waren Geschenke und ich habe es nicht ausgepackt. Weil das aber auch Gegenwart ist, hey Leute, freut euch, das ist immer noch da vor mir, wir dürfen das Geschenk immer noch auspacken, oder? Ja, es ist einfach so. Jetzt sagst du, Jesus Christus hat uns gesegnet. Aber warum sind dann Christen weiterhin von Krankheit, Schwachheit und Armut betroffen? Wisst ihr, was hier genau steht? Gott hat uns mit allem geistlichen Segen beschenkt. Die Bibel unterscheidet hier sehr klar zwischen geistlichem Reichtum und der Realität der gefallenen Welt. Wir Christen sind deswegen weiterhin von Krankheit, Schwäche und auch Armut betroffen, weil die Erlösung unseres Körpers noch aussteht. Die kommt, wenn Jesus Christus kommt. Was bedeutet das dann aber, wenn wir mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind? Das hat eine Tragweite, die können wir jetzt so spontan oft gar nicht erfassen. Der uns gesegnet hat, da sind wir wieder von Anfang an. Wenn wir ans Volk Israel denken, dann, ich bin gerade dabei, die ganzen 5 Bücher Mose habe ich gerade wieder durchgelesen, und dann steht das so oft: Wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr das nicht tut, böse, 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 dann werde ich euch nicht segnen. Und wir wissen, dass viel von dem Segen, den Gott auch auf das Volk Israel gelegt hat, auch materieller Segen war. Und das hat sich bis heute in unserem Denken gehalten. Segen von Gott ist materieller Segen. Es heißt, es ist positiv, es geht mir gut, ich bin versorgt, ich bin nicht krank und so weiter. Das ist unser Denken in unserem Kopf, wie Segen ist. Dann frage ich mich schon, warum Millionen oder Milliarden auf dieser Erde dann nicht gesegnet sind, obwohl sie Christen sind. Wir müssen also die Perspektive einmal wechseln in unserem Denken, was Gottes Segen ist. Er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segen. Wenn wir das mal anschauen, was da für Wort steht. Dieses Wort, das hier steht, gesegnet, heißt im Griechischen eulogeo. Und eulogeo hat 2 Bedeutungen. Das kann die gleiche Bedeutung haben, dass ich sage, ich preise dich, Gott. Oder es hat die Bedeutung, Gott segnet mich. Beides steckt in diesem Wort eulogeo drinnen. Es kommt also auf den Standpunkt an, von dem es aus gesprochen wird. Und die Bedeutung dieses Wortes im Griechischen auf Deutsch übersetzt wäre etwas Gutes aussprechen. Wenn ich über Gott etwas Gutes ausspreche, ist das Lobpreis. So beginnt der Paulus hier den Epheser mit Lobpreis. Wenn Gott etwas Gutes über mich ausspricht, ist das Segen. Also ein Wort, und hier entdecken wir schon diese beiden verschiedenen Bedeutungen. Jeder Mensch möchte glücklich und gesegnet sein. Wenn ich bei den Juleika-Schulungen über Seelsorge spreche, dann habe ich einen Standardsatz, und der trifft es. Es ist eine Statistik, eine weltweite, dass jeder Mensch grundsätzlich das Bedürfnis hat, physisch zu überleben. Aber das zweitgrößte Bedürfnis der Menschheit ist, psychisch zu überleben. Wir wollen gesegnet sein. Jeder Mensch möchte glücklich sein, möchte Freude haben, möchte gesegnet sein. So, und nun kommt der Hammer. Was haben wir in Epheser 4 gelesen? Sitzt ihr? Haltet euch mal fest. Danke. Einer, der gehorcht. Der Hammer ist, wir Christen sind es. Punkt. Wir sind es. Da steht nicht, dass Gott uns segnen wird. Da steht, er hat uns gesegnet. Das ist nicht etwas Zukünftiges. Das ist nicht eine Hoffnung obwohl da auch eine Hoffnung drinnen steckt. Denn auch in der Zukunft hat er so viel an Segen für uns bereit. Aber jetzt heißt das erstmal, er hat uns gesegnet. In der Zukunft heißt es, du und ich, wir haben noch viel Dinge, die wir noch nicht besitzen im geistlichen Bereich, die wir besitzen dürfen, weil sie widerspiegeln schon den Segen von Gottes. Aber jetzt bedeutet es, wir als Kinder Gottes sind jetzt schon gesegnet. Wir dürfen Dinge in Anspruch nehmen. Das ist unvorstellbar, oder? Aber es ist genug Grund, Gott zu loben und zu anzubeten. Ich möchte, bevor wir weitergehen auf den Vers 4, nochmal diesen Vers 3 analysieren. Das kam das letzte Mal zu kurz. Vier Dinge werden uns genannt. Wir sind gesegnet, steht da, mit jeder geistlichen Segnung. Okay, ich habe gedacht, die Conny hat einen anderen Segen als ich. Nee, weil für Conny gilt derselbe Vers. Epheser 1, Vers 3. Conny ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Du musst es für dich sagen. Du musst sagen, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das heißt, fehlt nichts. Jeder ist jeder, da fehlt nichts. Keiner hat einen goldenen Löffel geklaut, der gehört mit dazu. Jetzt frage ich dich, und ich frage mich, und ich könnte heulen, wie oft fühle ich mich arm, wie oft fühle ich mich elend, wie oft möchte ich einfach das Kissen über den Kopf tun und nichts mehr hören und mehr sehen? Da war ein Paulus, der war im Gefängnis, der hatte äußerlich nichts mehr, was er besaß, aber lies mal Philipper 1, Vers 4, er konnte sagen, in Jesus Christus habe ich alles. Und er dachte nicht an die äußerlichen Dinge, mit denen wir oft viel zu viel beschäftigt sind. Wie viel Zeit am Tag vergeude ich mit den äußerlichen Dingen und dann sehe ich, wie viel Zeit nehme ich mir im Gebet, im Stille sein vor Gott. Das passt nicht zusammen. Paulus sah auf den Segen, den er von Gott hat, und daran lag seine Befriedigung. Und deswegen konnte er im Knast in Philippi Loblieder singen. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn du krumm im Stock eingespannt bist, Schmerzen überall? Dann braucht es dieses Wissen. Ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segen, mit jeder geistlichen Segnung, mit jeder. Das Zweite, was ich sehe, ist, es wird gesagt, wir sind mit einer geistlichen Segnung gesegnet. Wir denken viel zu oft irdisch. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, dann entdecken wir, was Jesus selbst, aber auch die Apostel über Reichtum sagen. Reichtum ist nicht schlecht. Er wird nirgends schlecht gemacht, obwohl an einer Stelle gesagt wird, die Reichen haben es schwerer, ins Himmelreich zu kommen, weil sie sich so für Sorgen machen. Aber über was wird im Reichtum gesprochen, dass wir eine Verantwortung haben, mit dem, was Gott uns äußerlich geschenkt hat, vernünftig umzugehen? Denkt an das Gleichnis mit den Talenten. Das kann sowohl geistlich wie auch ganz praktisch ausgelegt werden. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir anvertraut hat? Jesus sagt in einem seiner Gleichnisse, dass die geistlichen Dinge das Eigentliche sind, das uns gehört. Und dass der Mammon, das irdische, materielle Besitz, eigentlich das Fremde ist. So, nach was streben wir? Der Mammon, sagt er in Lukas 16, ist uns nur für kurze Zeit anvertraut. Und gleich danach sagt er uns den geistlichen Segen, der uns für die Ewigkeit anvertraut ist. Es geht also in erster Linie nicht um materielle Segnungen, auch wenn wir da unseren Blick so sehr drauf richten. Deswegen kommen wir zur dritten Aussage. Unsere Segnungen befinden sich in den himmlischen Örtern, der uns gesegnet hat mit jedem Segen in den himmlischen Örtern. Wenn etwas häufig in der Bibel steht, dann ist es wichtig. Dieser Ausdruck himmlische Örter kommt 5-mal im Hebräerbrief vor. Wörtlich steht da eigentlich nicht himmlische Örter, sondern wörtlich steht da, unsere Segnungen sind in dem Himmlischen. Okay? Das heißt, das ist der Gegensatz zu dem Geistlichen. Zu dem Irdischen. Der Gegensatz zu dem Irdischen. Es ist, als wenn es einen ganz anderen Charakter hat. Dadurch, dass unsere Segnungen in dem Himmlischen sind, wird unser Blick von der Erde weggelenkt auf den Himmel, weil von dort unsere Segnungen sind, von dort kommen sie und wir besitzen sie jetzt schon hier, weil er hat uns gesegnet. Aber das, was wir jetzt schon besitzen, ist etwas Himmlisches. Schaut mal, da ist der Bettler, den sie jeden Morgen, seine Familie, seine Freunde, das steht nicht, aber jeden Morgen haben sie ihn vor die schöne Pforte des Tempels gesetzt, dass er um Almosen bitten kann. Ich frage mich, das war eine der beliebtesten Eingangspforten, Eingangstore zum Tempel. Und Jesus war oft im Tempel. Wenn dieser Bettler da also jeden Tag saß, ist auch Jesus an ihm vorbeigegangen. Hat Jesus ihn geheilt? Nee. Jesus hat wahnsinnig viele Leute geheilt, aber diesen Bettler hat er scheinbar übersehen. Hat dieser Bettler von Jesus gehört? Mit Sicherheit. Jetzt, Jesus ist aufgefahren, sitzt zu Rechten Gottes, zum Vater im Himmel. Jetzt kommen Petrus und Johannes daher und der Bettler sitzt wieder da. Ich bin sicher, auch Petrus und Johannes kannten diesen Mann, haben ihn oft gesehen und sind einfach vorbeigegangen. Aber plötzlich beginnt das, was uns Epheser sagt, Segnungen aus den himmlischen Örtern. Hey, Bettler, Silber und Gold hab ich nicht, sagt Petrus. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesus und geh nach Hause. Und was macht der Bettler? Lahm, von Geburt an steht. Er steht auf und geht gar nicht nach Hause, sondern erstmal im Tempel und preist Gott über alles das, was passiert ist. Wenn wir nochmal ins Alte Testament zurückblicken, da sehen wir ein Bild, wie Israel auf dem Weg in das Land Kanaan ist. 400 Jahre Sklaverei in Ägypten hinter sich, dann kam Mose, der Befreier und was. Und dieses Land hatte Gott ja schon seit Abraham-Zeiten, also noch Generationen über Generationen vor ihm, dem Volk versprochen. Und damit sie es jetzt kriegen, hat er sie aus Ägypten rausgeführt. Ägypten ist biblisch gesehen das Bild für die Welt. Kannst du mir einen Schluck Wasser bringen, Conny? Und was passierte, als er sie aus Ägypten rausgeführt hat? Da war erstmal Wandern in der Wüste angesagt. Die Wüste steht für das irdische Leben, das wir haben. Also können wir hier diesen Vergleich sehen. Gott hat uns herausgeführt aus der Welt und wir wandern in dem himmlischen Leben. Aber was ist das Ziel? Das verheißene Land. Jetzt taucht die Frage auf, ist das jetzt schon, während sie ausgezogen sind, der eigentliche Wohnbereich Israels oder nicht? Ja, weil Gott es ihnen schon versprochen hat. Es war ihr Wohnbereich. Danke. Kanaan gilt also als unser Wohnbereich, wie das Bild von den himmlischen Örtern. Das ist unser eigentlicher Wohnbereich. Wir leben jetzt schon, obwohl wir noch durch die Wüste wandern, wie das Volk, wir leben jetzt schon im Himmlischen. Und dort sind auch unsere Segnungen. Das ist das, was Gott für uns bereitet hat. Wisst ihr, wenn wir keine Gemeinschaft mit Jesus haben, dann interessieren wir uns nicht dafür. Dann sind wir so mit den irdischen und weltlichen Dingen beschäftigt, dass diese Dinge, die uns das liebevolle Vaterherz Gottes schenken möchte, gar nicht interessieren. Aber für den geistlichen Christen sind sie der Inhalt des Lebens. Als Viertes sehen wir noch etwas. Er hat uns gesegnet mit jeder Art geistlicher Segnungen in der himmlischen, in Jesus, sehen wir als Viertes. Jesus ist der Mittelpunkt. In Jesus kommt alles zusammen, führt alles zusammen. Ohne Jesus keine Erlösung. Alles findet seinen Ursprung in Jesus. Wir entdecken, dass Jesus sogar mitgewirkt hat, diese Welt zu erschaffen. Da war er mit dabei. Und am Kreuz von Golgatha, das wir dann, wenn wir das mal weiter betrachten, in Vers 7 dann sehen, finden wir, da hat alles, was an Segnungen jetzt in unserem Leben ist, sein Ursprung. Denn Christus ist das Zentrum der Ratschläge Gottes. Gott hat so gute Gedanken über dich und mich und er hatte sie von Anfang an, als er unsere Welt geschaffen hat, waren diese guten Gedanken da und er hat diese Gedanken in Christus zentriert, damit wir Menschen den Glauben empfangen, dass wir doch versöhnt werden können mit ihm. Alleine im Epheserbrief wird das Wort Christus 46 Mal erwähnt und das Wort Christus Jesus 8 Mal und das zeigt mir auf dieses Wort Christus Jesus ist nochmal eine besondere Segensstellung ausgeschüttet. Es ist eben der Ursprung all unserer Segnungen. Wenn wir uns dann den Epheserbrief weiter anschauen, ich greife eigentlich jetzt schon etwas vorweg, dann sehen wir viele dieser Segnungen, die uns eben mit diesem Dank und dieser tiefen Freude erfüllen sollen. Erstens, Kapitel 1, Vers 4, kommen wir gleich. Aus Geschöpfen, die in Sünde und Finsternis waren, sind wir geliebte Kinder Gottes geworden. Und wir sind heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Das heißt, wir entsprechen seinem Wesen. Zweitens sehen wir dann im Kapitel 4 irgendwann mal, wenn wir so weit noch kommen, an der Stelle des alten Menschen ist der neue Mensch getreten. Und der ist laut Vers 24 nach dem Bild Gottes geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist das eine Segnung, dass du sagen kannst, ich bin gerecht und heilig? Ja, das ist aber Hammer. In Kapitel 1, Vers 5 steht, wir sind zuvor bestimmt zur Sohnschaft für Gott selbst. Durch Jesus Christus. Das heißt nichts anderes, ich bin Erbe. Ich habe euch das letzte Mal dieses Beispiel erzählt. Wenn ich heirate, meine Frau viel hat und ich nichts, was dann passiert? Ihr erinnert euch. Ja? Dann hat sie auf einmal meine Schulden und ich habe ihr Vermögen. Wunderbar. So ist es mit Jesus Christus. Er hat meine Schulden und ich habe alle seine geistlichen Segen. Und als Viertes sehen wir, und da gibt's gleich mehrere Verse, Vers 13, Vers 14 im ersten Kapitel, Vers 16 im zweiten Kapitel, Vers 16 im dritten Kapitel. Das ist eine Segnung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das sagt uns die Bibel ganz klar. Das ist ein Pfand. Was ist ein Pfand? Wenn ich dir ein Pfand gebe, zum Beispiel, weil du mir was geliehen hast und ich sage, ich gebe dir schon mal das als Pfand und ich gebe dir das nicht zurück, was du mir geliehen hast, dann kannst du mein Pfand behalten. Ganz klar. Der Heilige Geist ist uns gegeben als Pfand für was? Als Pfand für unser Erbe und unsere Leiterschaft und Stellung und Kraftquelle im Himmel. Könnt ihr alles nachlesen? Kann ich gerne die ganzen Bibelstellen sagen. Das heißt, ist das eine Segnung? Du hast ein Pfand, dass du das Erbe hast. Als Fünftes sehe ich Kapitel 2, Vers 18, Kapitel 3, Vers 12. Wir haben in Jesus Christus Zugang durch seinen Geist zu Gott, dem Vater. Wisst ihr, wir kennen das aus der Bibel, wer Gottes von Angesicht zu Angesicht sieht, der kann nicht weiterleben, weil Gott so heilig ist. Aber es gibt Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Mose zum Beispiel. Aber lass uns doch einmal diese Stelle da im zweiten Mose, Anfang des zweiten Moses mal näher betrachten. Der ganze Berg Sinai, eingehüllt in Wolken. Wir stellen uns dann gerne auch das Bild vor von einem Vulkan, der gerade Feuer und Rauch spuckt. Und von Erdbeben, die da drumherum waren, das muss fürchterlich gerumst haben dort. Und aus diesem Ganzen die Stimme Gottes. Na, der hat eine laute Stimme, wenn er das ganze Chaos übertönt. Und was sagen die Israeliten zu Gott und was wollte Gott? Gott wollte persönlich zu seinem Volk sprechen. Und die Israeliten sagen, Mose, das ertragen wir nicht, das schaffen wir nicht, das ist zu viel für uns. Sprich du mit Gott. An dieser Stelle war etwas, dass Gott selbst den Zugang zu ihm schaffen wollte. Und wir Menschen haben es abgelehnt. Was passierte, als Mose, und übrigens nicht nur Mose, wisst ihr, wer mit war auf dem Berg? Josua. Wer war mit auf dem Berg? Überlesen wir viel zu oft. Also es war nicht nur Mose. Auf dem Berg dann, Gott sieht, sein Gesicht war so hell, dass die Leute ihn nicht anschauen konnten, dass er ein Tuch drüber legen musste. 1907, zu Anfang der Pfingstbewegung in der Azusa Street San Francisco, war es so, da gab es Gottesdienste. Das war eine große Lagerhalle, zweigeschossig, und der damalige Pastor hat oben im Obergeschoss gewohnt, und wenn abends die Gottesdienste waren, kam er runter und hatte einen Karton über seinen Kopf. Also sagen, der spinnt ja. Was soll denn diese Affentheater hier? Warum hatte der einen Karton über seinen Kopf? Weil er den ganzen Tag mit Gott kommuniziert hat und in der Herrlichkeit Gottes war, die Leute ihn nicht anschauen hätten können ohne diesen Karton. Aber die Herrlichkeit Gottes war so da, die Leute kamen rein und sie kamen nur durch die Tür hinten rein und sie wurden geheilt. Da kam eines Tages eine Frau rein, die hat vom Arzt Bescheid gekriegt, innerhalb der nächsten 24 Stunden sind sie tot. Und sie hat eine Wegstrecke zurücklegen müssen von knapp einem Kilometer, um zu diesem Ort im Gottesdienst zu kommen. Und sie hat für diesen Kilometer knapp 3 Stunden gebraucht. So schwach war sie. Kann man sich vorstellen, wenn es heißt, in den nächsten 24 Stunden bist du tot. Und sie kommt hier rein. Und sie fällt um und die Kraft Gottes ist da. Und nach einer halben Stunde, wo sie auf dem Boden liegt, steht sie auf, vollkommen geheilt, hat noch 30 Jahre weitergelebt. Die Gegenwart Gottes verändert alles. Und wenn es hier heißt, dass wir gesegnet sind mit allem, mit jedem geistlichen Segen, dann ist das, dass Gott uns segnen will mit seiner Gegenwart hier und jetzt. Und durch Gott, den Vater, werden wir ihm diesen Segen empfangen, weil wir ihn sehen. Und den Zugang haben wir durch Jesus Christus. Dann sehen wir weiter. Auch da haben wir in Kapitel 2 2 Verse, in Kapitel 4 1 Vers, in Kapitel 5 2 Verse. Dass wir nicht zerstreute Kinder irgendwo sind, sondern dass wir zusammengefügt sind wie zu einem Haus, zum Haus Gottes und zum Leib Christi. Und gemeinsam bilden wir die Braut Jesu Christi. Gemeinsam. Keiner kann von sich sagen, ich bin die Braut Christi. Wir sind die Braut Jesu Christi. Und dann lese ich im Kapitel 2 im Vers 6, sein Platz in der Herrlichkeit ist auch unser Platz jetzt. Das bedeutet, durch Glauben dürfen wir bereits jetzt mit ihm in den himmlischen Örtern sein. So, jetzt habe ich schon wieder so lang nur über den Vers 3 gepredigt, eigentlich käme eben jetzt der Vers 4, wo steht, schon vor Beginn der Welt, wie hätte ich das denn gemacht, wenn ich zweisprachig, dann hätten wir 1 Stunde gesprochen. Naja, ist auch egal. Da steht dann, schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Das heißt, jetzt wird uns hier eine wunderbare Segnung mitgeteilt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein dürfen in Liebe und dann auch noch befreit von aller Schuld und Sünde. Dazu hat er uns vor Beginn der Welt auserwählt. Vor Beginn hat er gesagt, ich will, dass der Gerhard heilig und gerecht ist und dass er vor mir ohne Schuld und Sünde lebt. Wir sind für Gott ausgesondert, ohne Flecken, ohne Runzeln, und zwar nicht erst im Himmel, sondern jetzt. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben unzählige Verkaufsseminare mitgemacht und eine Geschichte, die wir fast immer durchgenommen haben, die war Eigenbild, Selbstbild. Wie sehe ich mich, wie siehst du mich? Da kann Welten dazwischen. Entweder sehe ich mich positiv und du sagst, was ist denn das für einer? Oder ich sage mich negativ und du sagst, hey, das ist ja ein cooler Kerl oder sonst was. Auf jeden Fall zwischen Eigenbild und Fremdbild können große Unterschiede sein. Das, was Gott über uns sagt, was Gott heute über dich ausspricht, ist, du bist heilig und gerecht, ohne Schuld und Sünde. Wenn ich einen Schirm hätte, würde ich den jetzt aufspannen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt so einen Schirm über mich hätte. Wisst ihr, was dieser Schirm bedeutet? Dieser Schirm ist das Blut Jesu Christi, das mich bedeckt. Und der Vater oben, wir bleiben einfach mal platt. Ja, oben ist der Himmel. Ja, der Vater oben sieht mich durch den Schirm, sieht mich durch das Blut Jesu Christi. Ja, was sieht er? Reinheit, Heiligkeit. Da ist nichts Verdammnisches. Da ist keine Verdammnis in Jesus Christus. Hey, der Schirm seines Blutes ist über mir. Und was sagt uns dieser Vers 4, Epheser? Oh, ich liebe den Epheser, ich liebe ihn so. Er sagt, wir sind heilig, wir sind gerecht, wir sind ohne Schuld, wir sind ohne Sünde. Wer sagt uns denn, dass Schuld in uns ist? Warum kam denn das Gesetz im alten Buch Mose? Das Gesetz kam doch nur, dass wir die Gnade mitkriegen, weil wir genau gewusst haben, das schaffen wir eh nicht. Und wer sagt uns jetzt, wir schaffen es nicht? Das ist der Vater der Lüge. Guck dich doch an, du schaffst es nie. Aber die Aussagebotschaft von Jesus Christus ist, in ihm bin ich heilig, gerecht, ohne Schuld und ohne Sünde. Diese Vollkommenheit trifft eigentlich nur auf Gott zu, denn das heilig, gerecht, ohne Schuld, ohne Sünde, das sind die Wesenszüge Gottes. Aber wenn Gott selbst diese Wesenszüge in uns sieht, dann heißt das, seine göttliche Natur ist in uns. Stell dir vor, seine göttliche Natur ist in dir. Johannes sagt, dass wir aus Gott geboren sind. Und Petrus sagt, dass wir praktisch der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Das bezeichnet ja das Kindschaftsverhältnis zu Gott. Das bringt das zum Ausdruck. Und wenn es heißt, dass wir heilig und untadelig in Liebe sind, dann bedeutet das ja, dass wir das nur sind, weil wir in der göttlichen, vollkommenen Liebe sind. Wer ist die vollkommene Liebe? Gott ist die vollkommene Liebe. Und wir sind durch die Sohnschaft, die Jesus Christus uns erworben hat, in diese Liebe verwurzelt. Und das ist unsere geistliche Segnung, die wir oft nicht ergründen können. Ich stelle jetzt zum Schluss eine Frage, was wollen wir denn jetzt mit dieser Botschaft machen? Können wir wirklich so weiterleben wie bisher? Ist es nicht Zeit, Buße zu tun, umzukehren von unseren stolzen Wegen? Wenn Gottes Wesen in uns ist, wenn seine Natur wie unser Gewand ist, wenn seine Liebe uns ausfüllt bis in die kleinsten Ecken unserer Blutbahnen, dann werden wir nicht mehr betteln. Dann werden wir gebieten. Schaut, Jesus sagt an zwei Stellen, einmal zu seinen 12 Jüngern und an einer anderen Stelle zu den 70 Jüngern, geht hin und heilt die Kranken. Ich freue mich, dass wir so viel auch hier in dieser Gemeinde für Kranke beten. Aber wenn Gottes Wesen in uns ist, brauche ich nicht mehr betteln, Gott heile doch, sondern ich kann gebieten, Krankheit weiche. Und viele, viele andere Stellen. Ich kann Gebundenheiten lösen. Wenn ich an irgendetwas gebunden bin, dürfen wir sagen, sei frei davon. Wenn ich nicht lieben kann, darf ich seine göttliche Liebe durch mich fließen lassen und aus Feinden werden Freunde. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes leben und verwandelt werden wie in seinem Bild, dann brauchen wir sowieso nicht mehr, als einfach in dieser Welt zu sein, weil die Ausstrahlung, die wir haben, wird so viel verändern. Die Frage ist die letzte Frage. Wollen wir das? Bei der englischen Auslegung dieser Predigt steht bei mir zum Schluss und damit höre ich jetzt auch auf. Let's do that. Lass uns das tun.